Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin Felix Kraft und heute habe ich die Ehre, und das meine ich in der Tat so, wie ich es sage, ich habe die Ehre, heute hier mit Professor Udo Dahm sprechen zu können. Und Udo ist nicht nur ein versierter und erfolgreicher Schlagzeuger, sondern auch die prägende Person in Deutschland, wenn es um das Thema musikalische Ausbildung und Förderung aller Musizierenden in der Popularmusik geht. Und dies sei dabei betont, nicht nur in Bezug auf Schlagzeug. Und darum sage ich jetzt erstmal ein herzliches Hallo an Udo. Hallo Udo, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Felix. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Ja, also wie gesagt, das ist eine Riesenehre, dass du zugesagt hast. Das freut mich wirklich. Und ich habe so viele Fragen und so viele Sachen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Die erste, die ich erstmal stelle, ist, ich hoffe, dir geht's gut so früh am Morgen. Bist du eher der Frühaufsteher oder die Nachteule?
Nee, auf keinen Fall Nachteule. Also ich bin so ganz normal. Irgendwas zwischen 7 und 8 ist bei mir normal. Und das funktioniert auch ganz gut.
Also ich hatte schon die ersten Berührungspunkte zu dir quasi unbewussterweise, als ich dein Schlagzeugbuch, das Drumbook, am Anfang steht der Groove, damals, ja, also nicht direkt zum, als es herauskam, gekauft habe, aber das war so eins der ersten Schlagzeugbücher, die ich hatte. Und ich habe jetzt erst bei der Recherche tatsächlich begriffen, dass das von dir ist. Das ist jetzt fast 30 Jahre alt, das Buch, ne?
Ja, also 94, tatsächlich 94 veröffentlicht, 30 Jahre. Das ist so ist meine Erfahrung aus weiteren 25, 30 Jahren vorher, sowohl als Schlagzeuger, weil das, was da drin steht, habe ich in erster Linie erstmal für mich selbst geschrieben, um danach zu arbeiten. Und dann eben auch für ganz viele Schlagzeuger, die ich unterrichtet habe und eben darüber hinaus, so wie du auch.
Genau, beziehungsweise damals dann auch mein Lehrer, der das dann mit mir gemacht hat, so ein bisschen. Und das war so tatsächlich einer der ersten Einstiege, was so Schlagzeugliteratur quasi anbelangt. Und ich fand das jetzt einfach witzig, das nochmal so bei der Recherche zu sehen. Ach, das Buch ist ja vom Udo. Das hatte ich so gar nicht abgespeichert, weil man ist dann natürlich noch in so einem Alter, wo so Namen überhaupt keine Rolle spielen, sondern man hat dann einfach so ein Buch vorliegen. Und das kommt so. So geht das wahrscheinlich relativ vielen.
Ja, das ist ja auch immer schwierig, das mit lebenden Personen in Verbindung zu setzen. Ich erinnere mich selber so an meine Kindheit und Jugend. Man denkt da immer, die Bücher geschrieben haben, die leben schon alle nicht mehr oder so in der Art, weil die gar nicht so zum eigenen Alterskreis dazugehören. Und und dann natürlich ein Buch. Hat ja auch so eine eigene Dynamik, führt ja ein eigenes Leben, was natürlich mit dem Verfasser was zu tun hat, aber auch unabhängig davon. Und das Schlagzeugbuch, was ich gemacht habe, das hat dann doch ein sehr starkes Eigenleben bekommen, weil sehr, sehr viele damit gearbeitet haben. Und das so ein Teil der Tradition, zumindest hier im deutschsprachigen Raum geworden ist.
Apropos Tradition, wie war das denn bei dir, als du angefangen hast mit Schlagzeug? Ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert über dich nochmal und geguckt, was kann man so herausfinden. Eine Sache, die ich nicht wirklich herausfinden konnte, war, wann hast du angefangen, Schlagzeug zu spielen?
Ja, tatsächlich relativ spät. Ich war schon fast 16. Und ich bin in die Realschule gegangen, habe dann danach noch weiter zur Schule gegangen, habe Handelsabitur gemacht. Aber in der Zeit des Schulwechsels, kurz vorher, habe ich begonnen, Schlagzeug zu spielen. Nachdem in meiner Klasse ein Gitarrist war und wir alle ich habe immer auf den Tisch rumgeklopft und so weiter. Und dann hatte ich mein erstes kleines Schlagzeug kurz bevor ich die Schule abgeschlossen habe damals. Und dann ging das bei mir sehr, sehr schnell, innerhalb von 2, 3 Jahren vom absoluten Anfänger zum Musiker. Ich bin ja aus Aachen in der damals so besten Band in der Stadt, kann man sagen, die dann auch 2 Alben aufgenommen hat. Das war eine Krautrockband, die Rufus Zufall hieß. Und das ging relativ schnell. Also, und dann sind wir auch schon auf Tour gewesen. Da war ich dann eben knappe 19. Also so mit 18 ging das los. Und wir haben dann eben das erste Album in eigener Regie aufgenommen. Hieß Weiß der Teufel. Und das zweite dann bei einem Major tatsächlich aufgenommen mit dem legendären Rolf Ulrich Kaiser, also einer der Producer, der wichtigen Producer und Verleger so der ersten Krautrock-Generation. Und das war tatsächlich mein Beginn. Das zweite Album haben wir dann auch gleich bei Dieter Dirks aufgenommen, der ja einer der legendären Producer auch ist, unter anderem für die Scorpions. Und das war noch zu einer Zeit, als er sein Studio im Haus seiner Eltern gerade erst angefangen hat aufzubauen. Das war noch gar nicht komplett aufgebaut. Und das war eine sehr spannende Zeit, ehrlich gesagt.
Das hört sich so an. Ich spule da noch mal ganz kurz zurück, weil mich das interessiert. Diese Anfänge, als du dann 16 warst und auf den Tischen rumgetrommelt hast, hast du mit dem Gitarristen zusammen dann Musik gemacht? Und hast du Unterricht genommen oder hast du autodidaktisch dir die Sachen drauf geschafft?
Ich habe erstmal komplett autodidaktisch gespielt. Mit dem Gitarristen haben wir tatsächlich zum Abschluss meiner damaligen Realschule tatsächlich dann auch drei Titel gespielt. Da war ein Titel davon House of the Rising Sun, das erinnere ich noch sehr deutlich. Und ein anderer Titel war, wenn ich das recht erinnere, Painted Black von den Rolling Stones. Den dritten Titel erinnere ich nicht mehr. Aber diese beiden Titel waren dabei. Ich habe wirklich die ersten zwei Jahre ausschließlich autodidaktisch gearbeitet, oder vielleicht waren es sogar drei, und habe wirklich nach Gehör ganz viele Dinge mehr drauf geschafft von Platten. Also ich habe unter anderem Mitch Mitchell war von Jimi Hendrix Experience aus der Band, war so einer meiner Heroes, neben Ginger Baker von The Cream, die beiden, und die Songs beider Bands habe ich wirklich auswendig gelernt. Aber ihr Schlagzeug, also ich kann von bestimmten Titeln jedes Fill spielen, also weil ich die alle so geübt habe.
Und das heißt, so wie das damals war, Platte draufgelegt, gehört, wieder zurück, entweder noch auf dem Plattenteller, die Nadel wieder zurück, oder dann mit dem Kassettenrekorder später zurückgespult, wieder gehört, nichts langsamer gemacht oder sonst, das ging ja nicht, sondern direkt gehört und versucht nachzuspielen.
Genau so. Und es ging nur mit Platte. Das gab noch keinen Kassettenrekorder. Kam erst so zwei, drei Jahre später. Also das heißt, mit 16 ging das noch nicht. Erst so mit 18, 19, ich glaube mit 20 hatte ich meinen ersten Kassettenrekorder. Aber vorher wirklich alles so nach Gehör. Und erst dann in der Endphase meiner Schule, und dann, ich habe danach ein Praktikum gemacht, nee, kein Praktikum, sondern ich habe tatsächlich eine Versicherungslehre abgeschlossen. Die habe ich damals gemacht, weil ich nach meinem Handelsabitur eigentlich mal BWL studieren wollte. Und man musste damals ein Praktikum machen, und dann habe ich mich entschieden, kein Praktikum zu machen, sondern eine Lehrzeit, die aber zu verkürzen auf zwei Jahre, und habe parallel dazu dann Unterricht genommen und danach gleich angefangen, Musik zu studieren. Also mir war so mehr meinen Eltern geschuldet, diese Normalo-Karriere. Und ich wusste eigentlich, ich will eigentlich nur Musik machen. Alles andere kommt für mich gar nicht in Frage. Und das war natürlich durch diese Band Rufus Zufall gut vorbereitet, weil wir da eben dann doch schon sehr professionell unterwegs waren.
Du hast dann in Aachen und in Köln studiert. Hast du noch ein zweites Instrument gelernt? Für die Aufnahmeprüfung musste doch wahrscheinlich ein Harmonieinstrument auch noch dabei sein, oder? War das anders?
In der Tat, das war natürlich Klavier. Ich bin aber kein guter Klavierspieler, also Pianist würde ich schon gar nicht sagen. Kein guter Klavierspieler, ich kann ein paar Akkorde drücken und so. Aber damals habe ich tatsächlich dann das, was man so spielt. Also Bach, zweistimmige Inventionen, Clementi, Czerny und so weiter. Und auch für die Aufnahmeprüfung natürlich spielen müssen. Und es war ja ein klassisches Studium, und das war halt ein Studium, das ich eben das, man konnte ja noch kein Jazz und geschweige denn Popmusik studieren. Also habe ich, da ich mehr wissen wollte, dieses Studium begonnen dann.
Du hast das auch abgeschlossen, ne? Obwohl das ja deine weiter Lebenslauf zeigt. Du hast dich ja ganz intensiv und ganz viel beschäftigt mit der Ausbildung und der Entwicklung von Studiengängen und der Ausbildung von Schlagzeugspielerinnen und Spielern. Du hast das Studium aber zu Ende gebracht, obwohl das gar nicht so das war, was du unbedingt studieren wolltest, diese klassische Ausbildung am Schlagwerk, oder?
Das muss man gerade rücken. Also ich habe das Studium nicht zu Ende gebracht, sondern in der Zeit, in der ich studiert habe, wurde das dann bei mir so viel musikalisch und ich hatte einfach alles, sodass ich das Studium nicht abgeschlossen habe. Aber ich habe halt 8 Semester studiert insgesamt und ja, habe davon sehr, sehr profitiert in der damaligen Phase. Und zwar nicht nur durch die Inhalte, sondern auch durch die Praxis, weil ich war 4 Spielzeiten damals noch in Aachen im städtischen Orchester Aushilfe und habe dort ganz unterschiedliche Dinge machen dürfen. Das habe ich meinem damaligen Schlagzeuglehrer Josef Offelder zu verdanken, der erste Schlagzeuger im Orchester war und der mich da reingeholt hat damals. Und das war die eine Seite. Und die andere Seite dann auch bei meinem Wechsel nach Köln waren dann in meinem Semester ganz viele heute sehr bekannte Musikerinnen und Musiker, unter anderem Markus Stockhausen, Trompeter, und Hugo Reard zum Beispiel, aber auch Willi Ketzer, Frank Kölges und viele andere, die alle damals wirklich, wir waren in einem Semester, es gab bei Manfred Schof das Jazz-Labor am Dienstagnachmittag 2 Stunden und alle wollten spielen. Und es war immer nur eine Band möglich. Und dann saßen immer noch mal bei den Schlagzeugern 4, 5 Schlagzeuger rum und haben nur gewartet, dass sie jetzt auch endlich mal drankommen.
Kann ich mir mit Willi Ketzer sehr gut vorstellen, die Situation.
Ja, ja. Und wir kennen uns alle aus der Zeit. Also, und das sind sehr, sehr, also sehr viele unterschiedliche Musikerinnen und Musiker, die alle dann ihren Weg gemacht haben. Damals Matthias Holtmann, der ja dann Moderator wurde beim SWR, damals noch beim SR, und der aber auch Schlagzeug studiert hat. Und der war der Markus Stockhausen hatte eine Band, die hieß Key, da war er der erste Schlagzeuger und ich war sein Sub im Grunde. Und fast parallel, 1974, wurde das die erste so Nachwuchs-Jazz-Big-Band gegründet. Das war ein NRW, Landesjugend-Jazz-Orchester. Da war ich der erste Schlagzeuger. Und es gab eine zweite Besetzung, da war Michael Küttner, also Kütti, der Kollege. Und da haben wir uns kennengelernt und haben uns dann auch immer ausgetauscht seitdem.
Ja, interessant. Also wie klein da auch die Szene quasi war und überschaubar von den Leuten, die dann so diesen Weg gegangen sind. Ne?
Ja, in der Tat. Aber das ist generell so. Man denkt ja immer, die Musikerszene wäre sehr, sehr groß. Ja, lokale Szenen sind natürlich groß. Aber diejenigen, die dann auch den Sprung machen auf so ein nationales oder internationales Parkett, das sind dann nicht so viele. Und vor allen Dingen dann, weil ich ja später als Session-Musiker, also im Studio vor allen Dingen sehr viel gearbeitet habe, das ist eine Handvoll Leute. Letztendlich vielleicht 30, 40 irgendwie im ganzen Bundesgebiet damals, die den Job gemacht haben und die sich dann auch kannten und sich ausgetauscht haben oder gesubbt haben füreinander.
Du hast viel gespielt, also um mal so ein paar Künstler zu nennen, bei Kran, Inga Rumpf, Charlie Mariano, Sarah Brightman, mit Sting gespielt, Nina Hagen, Hadler, Sargmeister, also die Liste ist schier unendlich. Das ist alles auch vor allem auch in dieser Zeit gewesen, während du dann auch studiert hast und da dich musikalisch komplett ausgetobt hast.
Naja, also das Studium war ein bisschen vorher. Meine tatsächlich die Live- und Studio Karriere ging dann erst so 1977 richtig los. Und zwar in der Zeit, in der ich dann mit Charlie Mariano gearbeitet habe. Also da war Charlie dabei, da war Trilog Gotu dabei, Barb Phillips, also Kontrabassist, Mickey Mäuser, E-Bassist, der heute vor allen Dingen als Komponist arbeitet, vor allen Dingen als Filmkomponist, und Rainer Brüninghaus, der spätere Keyboarder von Jan Gabarek und Eberhard Weber. Und das war die Band. Wir haben ein Album aufgenommen damals. Da war Vera Brandes die Managerin, die auch zum Beispiel das legendäre Köln-Konzert mit Keith Jarrett gemacht hat. Und wir kamen aus einer Band, die hieß Out, ein Trio mit Hendrik Schaper, der heute Udo Lindenbergs zweiter Keyboarder ist und damals, mit dem wir damals zusammengearbeitet haben, der dritte Mann im Bunde war Mickey Mäuser am Bass, also so ein Trio. Und Hendrik ist dann zu Klaus Dollingers Passport gewechselt in der Situation. Das muss so 77, 78 gewesen sein. Und wir beide haben mit Charlie Mariano weitergearbeitet. Und das war ein Album in Köln, das wir in Köln aufgenommen haben, damals im Cornet-Studio. Und von da an waren Mickey und ich auch stark gebuchte Rhythmusgruppe in Köln. Weil es spricht sich dann ganz schnell rum. Ja, die haben das da gemacht und das war super anscheinend. Und dann haben wir Jobs in Köln gekriegt. Und dann traf ich natürlich auch Willi Ketzer wieder, der auch in der Kölner Studioszene fest verankert war, zum Beispiel. Die anderen Musiker auch. Und das habe ich noch von Aachen aus gemacht. Ich bin aber dann 78 tatsächlich von Aachen nach Hamburg gezogen und habe parallel dazu dann doch sehr viele Touren auch gespielt, unter anderem mit Kran oder erstmal mit Helmut Hattler, Baseball, also sein Soloprojekt. Und das muss 78 gewesen sein. Und das bei Kran bin ich dann auch im Sommer 78 eingestiegen mit dem Album Fly Day, das wir bei Conny Plank, Conny war ja der Producer von Kran, bei Conny Plank in seinem Studio in Wolperath, da in der Nähe von Köln, aufgenommen haben.
Weil ich das immer vergesse, hier im Podcast zu sagen, mache ich das jetzt mal kurz zwischendurch. Und zwar, falls ihr ein bisschen mehr noch wissen wollt, auch über Willi Ketzer und Michael Küttner, da gibt es zwei Interviews hier auch in dem Podcast, die kann man sich anhören. Das mit Michael Küttner geht sogar über zwei Teile, weil das so ausführlich war, dass ich das in zwei Teile gemacht habe. Das ist auch wirklich total spannend und interessant zu hören, was die beiden zu erzählen haben. Aber jetzt weiter zu dir. So weit würde ich sagen, so normal und so außergewöhnlich normal mit deiner musikalischen Karriere. Aber was dich ganz besonders macht und wahrscheinlich von jedem anderen Schlagzeuger in Deutschland abhebt, ist, dass du einen Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg hast. Und da müssen wir jetzt so ein bisschen drüber sprechen, wie das gekommen ist, weil du hast irgendwann dann nochmal einen anderen Turn genommen in der Karriere und bist Dozent geworden für Jazz-Schlagzeug und in der Popularmusik. Jazz-Schlagzeug ist ein bisschen zu wenig, würde ich sagen, im Endeffekt, das werden wir wahrscheinlich später noch hören. Aber angefangen hat das erstmal mit dem Dozententum in Hamburg als Dozent für Schlagzeug, oder?
Ja, also es ist ein bisschen komplizierter. Ich habe während des Studiums noch ein halbes Jahr in Paris bei Dante Agostini Unterricht genommen. Der bekannte Schlagzeuglehrer und Schlagzeuger, der also ein vielbändiges Schlagzeugwerk damals veröffentlicht hat und immer mehr Bände rausgegeben hat zu seinen Lebzeiten. Und da sind wir mit zwei Freunden aus Aachen, damals Dionys Kubisch und Stefan Krämer, nach Paris gefahren. Also wir sind einfach einmal im Monat nach Paris gefahren. Es waren da zwei Tage und hatten das mit Dante auch besprochen. Wir hatten eine Stunde Unterricht und ansonsten durften wir zwei Tage alle Unterrichte angucken. Einfach da sein. Und wir haben halt alles aufgesogen wie die Schwämme. Und das war ja, für alle Beteiligten hochspannend und haben daran gearbeitet. Und dann war es so, dass Dionys damals nach Hamburg ging, parallel zu mir. Ich ging auch nach Hamburg. Und wir haben 1980 in Hamburg die Dramburg Hamburg gegründet, eine private Schlagzeugschule, die wir selbst gemanagt haben und auch selbst unterrichtet haben. Und das haben wir alle parallel zu unseren musikalischen Karrieren gemacht. Und diese Schlagzeugschule wurde extrem schnell erfolgreich. Und das war dann eben ja, so Mitte 1980 beginnend. Und daran schlossen sich dann verschiedene Aktivitäten in der Stadt an, die dann auch so edukative Seite hatten. Also da gab es dann so ein Workshop, Sommerworkshop, der Spielraum hieß, da war ich einer der Schlagzeuglehrer. Und ab 83 dann hat man mich gefragt, nachdem Gary Brown, der ursprünglich der erste Schlagzeuger war, im Kontaktstudiengang Popularmusik, heute Popkurs an der Musikhochschule in Hamburg, dort einzusteigen. Und das habe ich gemacht und war dann neben meiner gesamten musikalischen Karriere seit 1983 bis 2003 in Hamburg in diesem Kontaktstudiengang Popularmusik tätig. Der Popkurs war eben dann zweimal drei Wochen im Jahr, wo wir dann unterrichtet haben. Also und da wurde ich dann irgendwann auch Professor und Sprecher des Studienbereiches. Also die zweite Hälfte der 20 Jahre, die zweite Hälfte waren dann die letzten 10 Jahre von 1993, 94 bis 2003. Und ja, wir waren da sehr erfolgreich und haben Dinge in Anführungszeichen erfunden, wie man Popmusik unterrichten kann, weil das ist ja, ging ja damals immer die Behauptung, man kann sowas nicht unterrichten, das hat man oder man hat es nicht. So die Street Credibility spielt ja immer eine ganz große Rolle und wie wir haben gesagt, naja, es ist mehr die Frage, wie man unterrichtet, wie man das unterrichtet, welche Freiräume man lässt und so weiter und konnten da sehr, sehr viel ausprobieren.
Nochmal kurz eine Frage dazu. Also zwei Fragen, die ich da direkt reinwerfen will. Die erste ist, was hat dich getrieben, das so intensiv zu machen? Weil also es gibt ja mehrere deiner Kollegen, die dann auch Dozenten werden an Hochschulen. Aber du bist ja nicht nur Dozent geblieben, sondern wie du gerade schon angedeutet hast, du warst wirklich Innovator für verschiedene Ideen im Gestalten der unterschiedlichen Kurse für Musiker und Musikerinnen im Bereich Popularmusik. Was war da der Ausgangspunkt zu sagen, da muss was getan werden oder ich will mich da engagieren für?
Ja, das sind verschiedene Dinge. Vielleicht erstmal das Nächstliegende. Mir hat das unglaublich Spaß gemacht, Dinge zu vermitteln und Menschen besser zu machen in bestimmten Bereichen. Das hat natürlich erstmal mit Musik, also mit Popmusik im weitesten Sinne zu tun. Es hat aber eben auch mit der Entwicklung von Künstlerpersönlichkeiten zu tun, die ja auch Mut haben müssen und Lust haben müssen, dies machen zu wollen und oftmals gegen alle Widerstände das auch umzusetzen. Mir selbst ist es ja auch so gegangen, die Entscheidung, Musiker zu sein, fällt zwar aus dem Bauch am Anfang, muss aber dann ja hinterlegt werden und ist durchaus bei jedem Menschen, glaube ich, auch von Zweifeln begleitet, ob das dann wohl klappt, weil wer weiß denn schon am Anfang, ob die Fähigkeiten für eine Karriere, die dann auch in der Lage ist, das Leben zu finanzieren, ob das überhaupt möglich ist. Und es ist möglich, aber es ist natürlich auch wichtig, gut vorbereitet zu sein. Das war mir dann, das ist der zweite Punkt, dann ein Anliegen, die Wege zu zeigen, wie man das tun kann. Und dazu gehören dann ganz viele verschiedene Dinge. Und zum dritten vor allen Dingen auch das Bewusstsein und auch das Sendungsbewusstsein dafür, dass Popmusik vermittelbar ist, dass man Dinge lernen kann in dem Zusammenhang. Und dass dazu eben aber auch die Praxis der Popmusik gehört, wie diese Art von Musik gemacht wird. Und ich spreche jetzt hier nicht über eine bestimmte Art von Popmusik, sondern genauso über die populäre Musik der 60er, wie Rock'n'Roll und Punk in den 70ern oder dann die sehr sophisticated Popmusik der 80er Jahre, wenn wir uns erinnern. Und dann Grunge, Hip-Hop, elektronische Musik und so weiter bis in die Jetztzeit. Und alle diese Spielarten haben bestimmte Elemente, die leer und lernbar sind. Und letztendlich geht es immer darum, meinen eigenen Weg als Künstler, als Künstlerin erstmal zu profilieren, rauszukriegen, was will ich eigentlich in dem Zusammenhang und dann die Besonderheiten, die sich in meiner Persönlichkeit befinden, als Samen vielleicht auch viel mehr so zu entwickeln, dass ein starkes, um bei dem Bild der Samen zu bleiben, ein starker Baum daraus wächst, aber vor allen Dingen eben dann auch in der Lage zu sein, das so interessant zu machen, dass viele andere Menschen das hören möchten.
Kannst du das nachzeichnen? Du hast das gerade jetzt zweimal gesagt, dass es quasi damals so das Vorurteil gab, das ist nicht lehrbar. Was waren da so die Argumente von der Gegenseite, die gesagt haben, also lieber Udo, aber ich glaube, da rennst du gegen eine Wand, weil das ist nicht machbar.
Ja, das ist ja die eine Seite aus den Szenen selbst, die sagt, also Rock'n'Roll High School ist Street. Also, und das heißt, das muss ich mir selber alles selber beigebracht haben und das muss ich irgendwie aus meinem eigenen Wollen und Vermögen heraus schaffen. Das habe ich durchaus verstanden und das ist auch ein Teil dessen, warum überhaupt Kunst gemacht wird. Aber tatsächlich glaube ich, und es ist lehrbar. Interessanterweise würden wir ja nie danach fragen, ob eine Kunstakademie eine Berechtigung hat, weil in der bildenden Kunst sind die Kunstakademien institutionalisiert und viele, viele Künstler haben dort ihre Karriere begonnen oder einen Teil ihrer Karriere dort angelegt. Es gibt natürlich auch andere Künstler in der bildenden Kunst, genauso wie in der Musik, die nie eine Akademie irgendwie besucht haben. Aber das ist ein durchaus probater Weg, der Zeit verkürzen kann. Also wo ich Dinge eben beschleunigt lernen kann, dadurch, dass ich mehr Informationen erhalte und B, mehr Umfeld, Community erlebe, als in meinem persönlichen Umfeld, was ja dann doch eher von viel mehr Zufällen spricht als eine Situation, in der ich doch von vornherein auf eine große Zahl von interessanten Leuten treffen kann. Das ist jetzt aber nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich der, dass man eben auch von der akademischen Seite gesehen hat, naja, also die Popmusik, die ist ja so einfach gestrickt, die brauchen doch gar keine akademische Ausbildung, weil die machen so ihre Musik so einfach und selbst, die müssen wir ja gar nicht fördern. Ich glaube, beide Zusammenhänge, das waren so die Hauptlager am Anfang und da spreche ich von Beginn der 80er Jahre, also vor 40 Jahren, die beide gesehen haben, sowas wollen wir nicht, können wir nicht. Und ich glaube, dass beide Lager da Äpfel mit Birnen verglichen haben. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, dass wenn eine bestimmte Art von akademischer Ausbildung kennt, dann zu abstrahieren und sagen, ja, die wird dann ganz anders sein. Also für Street heißt das, ich muss in der Lage sein, das, was an Street und Lernen als Autodidakt richtig ist, in eine Ausbildung mitzunehmen. Und andersrum gleichermaßen aber auch die Möglichkeit zu schaffen, zum Beispiel auf einem akademischen Niveau Know-how zu bekommen, sodass ich einen Abschluss habe, einen staatlichen Abschluss habe, der möglicherweise mir dabei hilft, zukünftig auch Berufsfelder zu ergreifen, zum Beispiel im pädagogischen Zusammenhang, die mein Leben zum Teil mit absichern können. Ich finde es immer schwierig, also um es mal andersrum zu sagen, wenn Musiker und Musikerinnen sich in allen möglichen Studiengängen parken dürfen, bloß nicht in Musik. Also als Popmusiker Musik studiert zu haben, scheint für bestimmte Leute anscheinend ein Widerspruch zu sein. Die dürfen Philosophie und Architektur und bildende Kunst studieren, aber bloß nicht Musik. Und das halte ich für einen völligen Schwachsinn, um ganz ehrlich zu sagen, weil es kann doch so nicht sein. Also dass der Umweg, also und da erinnere ich mich deutlich auch an die Protagonisten der Hamburger Schule, die alle alles Mögliche studiert haben, aber bloß nicht Musik. Oder auch Leute, die bei mir Unterricht haben, die auf keinen Fall sagen durften, dass sie Unterricht bei mir hatten, weil sonst wäre die Credibility am Ende gewesen. Und da sind viele bekannte Namen dabei. In einer gewissen Szene war das überhaupt nicht erlaubt, überhaupt am Instrument eine Fähigkeit erworben zu haben. Geht's noch?
Das ist super interessant und das ist ja auch Zeuge einer gewissen Zeit. Ich will mal kurz eben einwerfen, um zu zeigen den Zuhörern und Zuhörern, was für Auswirkungen dein Tätigsein an der Universität und auch darum gefasst in der Bildungspolitik hatte. Also du warst von 1983 bis 2003 Dozent in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater. Von 1994 bis 2003 hast du den Aufbaustudiengang Rock, Pop, Jazz in Dinkelsbühl mit eingerichtet und aufgebaut. 96 ähnliches, dann den Studiengang in Trossing. Zwei Ausbildungsstätten, die hier im Podcast auch immer wieder erwähnt werden, wenn ich mit Schlagzeugern, die jetzt derzeit tätig sind, rede über deren Karriere und über deren Werdegang. Dann von 2003 bis 2023 warst du Leiter der Popakademie, also hast da dann noch mal mehr Energie reingesteckt und noch mehr Führung quasi bewiesen in der Ausrichtung dieser ganzen Akademie. Dann die Popakademie natürlich in Mannheim. Dann seit 2003 bist du Vizepräsident des Deutschen Musikrates. Mittlerweile glaube ich nicht mehr. Ne? Du hast die Vizepräsidentschaft abgegeben, wenn ich das richtig recherchiert habe, oder? Bist du noch immer?
Ich bin immer noch Vizepräsident.
Bist immer noch Vizepräsident. Okay, das konnte ich nicht ganz rausfinden. Der Musikrat ist mit dafür verantwortlich, wie an der Hochschullandschaft sozusagen die Ausbildung der Musiker geschieht. Und da ist dann auch der Weg weg von Schlagzeuger allein hin zu der Musikwelt als Ganze. Also da beschäftigst du dich nicht mehr nur mit den Schlagzeugern und Schlagzeugerinnen. 2005 warst du Ideengeber für das Popcamp, von 1995 bis 2013 Präsident von Percussion Kreativ, was hier auch nochmal eine Sondersendung geben wird zu Percussion Kreativ im Podcast. Das soll jetzt heute nicht Thema sein. Da werde ich dann mit den entsprechenden Leuten mal drüber sprechen, weil ich das auch eine ganz wichtige Institution finde für Schlagzeuger. Bis seit 2013, dann nachdem du zurückgetreten bist, Ehrenpräsident geworden von Percussion Kreativ. 2024 bist du mit Ideengeber für das Popland. Also wirklich getrieben von dieser Idee, die Musik und die Musikbranche, vor allem die Popularmusik, weiter nach vorne zu bringen, zu professionalisieren. Das ist wirklich, also von meiner Sicht aus muss ich sagen, ist das der Wahnsinn. Also ich habe das so in etwa in Umrissen gewusst, aber als ich das jetzt nochmal recherchiert habe, wirklich Respekt. Ich glaube, da gibt es kaum einen anderen deutschen Schlagzeuger, der sich so eingesetzt hat für die Belange der Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen und Musiker in der Popularmusik wie du. Und das gebührt wirklich allen Respekt und das finde ich den absoluten Wahnsinn, was du gemacht hast. Ich kann auf der anderen Seite, um jetzt mal so ein bisschen Kritik reinzubringen, wird mir wahrscheinlich nicht ganz so gut gelingen, aber ich versuch's mal, kann ich das verstehen natürlich, dass man sagt, ja, so Popularmusik und dann Institutionalisierung dieser Musik. Diese Kritik gibt es ja auch immer wieder, du hast es gerade angesprochen, in der bildenden Kunst, also in, zum Beispiel in der Malerei, wo man auch sagt, die Kunst stirbt dann, wenn sie an die Universität kommt. Weil dann wird sie besprochen und dann ist sie eigentlich tot in ihrer kreativen Kraft. Und jetzt könnte man natürlich sagen, auch in der Popmusik hat so diese Initiative durch einen Herrn Udo Dahm dazu geführt, dass heute immer mehr Konservenmusik entstanden ist. Würdest du sagen, da ist ein Punkt?
Nee, natürlich nicht. Ich glaube, die Konservenmusik wird vor allen Dingen durch Spotify befördert und bestimmte andere Plattformen, die so eine Egalisierung von Musik, zumindest im Mainstream-Bereich, zur Folge hatte. Und das ist immer passiert. Also es gab immer Zeiten, in denen dann bestimmte Formate eine Mehrheit hören wollte und die waren dann eben auch die, die sich zum Mainstream entwickelt haben, zum Beispiel. Was die Plattformen von Hochschulen zum Beispiel oder Musikschulen anbetrifft, da geht es auf der einen Seite, und über die rede ich jetzt nicht so sehr, aber das muss man natürlich erwähnen, natürlich um so eine Grundlagenausbildung, also from scratch, also was Musikschulen im Großen und Ganzen ja machen, bis zu einer gewissen Reife. Wenn wir jetzt über Hochschulausbildung sprechen, dann sprechen wir natürlich über Musikerinnen und Musiker, die schon einen Teil des Weges gegangen sind. Also ich kann das aus der Erfahrung der Popakademie sagen, die meisten Musikerinnen und Musiker, die dort sich bewerben, und in der Regel sind die so zwischen 18 und 22 Jahre alt, wenn sie für sich für einen Bachelor bewerben, sie haben ihr Instrument oder ihre Musik bereits 8 bis 12 bis 15 Jahre gemacht, wenn sie dann dort beginnen. Also die Entscheidung, dass sie Musik machen wollen, ist schon gefallen. Was entscheidend ist, ist dann so ein Mix aus in einer solchen Ausbildung aus möglichst vielen freien Inspirationsfeldern, in denen ich meine eigene Musik machen kann. Und dazu muss man wissen, dass die in der Popakademie ausschließlich originäre Musik gemacht wird. Also die Musik, die die Studierenden selbst mitbringen. Es gibt keine Coverbands. Es werden auch keine Titel nachgespielt. Nicht einer. Und wenn ein Cover, dann eine totale Arrangierung des Songs darstellen müsste, bevor es erlaubt ist. Also Covers sind auch in den jeweiligen Abschlussprüfungen nicht zugelassen, zum Beispiel. Und das heißt, es muss einen bestimmten Rahmen geben, in dem die eigenkreative Leistung möglichst groß bewertet wird. Und in dem Sinne ist eine solche Einrichtung nicht in erster Linie eine Zubringereinrichtung für die Erzeugung von herausragenden Instrumentalistinnen und Instrumentalisten. Ja, das passiert auch. Sondern vor allen Dingen eine Einrichtung, in der Kreativität und die Kommunikation über Kreativität eine ganz große Rolle spielt. Dazu gehören viele Freiräume, dazu gehören aber auch die Möglichkeit, sich in Proberäumen, Studios entsprechend austoben zu können. Und darüber hinaus eben aber auch die Möglichkeit, möglichst viel Information mitzunehmen. Und zwar sowohl über Musik als auch über das Musikbusiness, weil dem setzt man sich ja aus, sobald man am Markt operiert. Und das tut man ja eigentlich schon als Semi-Professional, weil auch da Competition spielt eine Rolle, aber auch vor allen Dingen ist wichtig, eine eigene Farbe zu kreieren und eine eigene Künstlerpersönlichkeit zu kreieren. Und das wiederum ist dann verbunden mit Social Media und Marketing und so weiter und so fort. Und also über alle diese Dinge sollte man möglichst viel wissen. Im Zentrum steht aber immer die kreative Arbeit. Das gilt auch für die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, weil auch da ist es so, dass die Musikerinnen und Musiker, auch wenn sie als in Anführungszeichen Sidemen in entsprechenden Bands spielen, sind ja auch als Kreative gefragt und vor allen Dingen als Kreative gefragt, mit ihrem ganz persönlichen Beitrag zu einem Album, zu einem Song zu einer Live-Performance und so weiter und so fort. Und das war mir immer ein Herzensanliegen, das zu befördern und genau diese Dinge zu tun und damit auch eine Hochschule wie die Pop Academy so zu gestalten, dass möglichst viel Freiraum entsteht, um die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln und auch Unterstützung. Man muss wissen auch, das Thema Mental Health ist zum Beispiel ein großes, vor allen Dingen nach Corona. Und die Pop Academy hat bereits 2011 einen Psychologen als Dozierenden im Hause, der sowohl Einzelunterricht als auch Gruppenarbeit macht.
Jetzt hast du verschiedene Themen angesprochen. Ich versuche noch mal so ein bisschen zu sortieren und noch mal 2-3 Fragen dazu zu stellen. Das Erste, was mir jetzt einfällt, ist das Thema Kreativität. Was würdest du denn sagen, was ist wichtig für Kreativität? Wie kann man das lernen und lehren vor allem?
Kreativität beinhaltet ja immer Dinge, die man bereits kennt, in einem neuen Kontext und unter neuem Zeitgeist mit originellen Ideen in die Zukunft zu befördern, sage ich jetzt mal so salopp. Das heißt, es sind dazu die Dinge notwendig, die es schon gibt, auch die mich zum Beispiel als Künstler interessieren, auf die ich mich beziehe. Und dann aber für mich einen Weg zu finden, mich selber für ein Publikum zu übersetzen. Und zwar für ein Publikum der Zukunft wahrscheinlich, weil das gibt es ja noch nicht. Und das ist immer das Interessante, dass auch da sehr viele Glaubenssätze vorhanden sind, was geht und was nicht geht. Also es gibt immer so, jede Generation hat so, auch was Popmusik anbetrifft, ihre Glaubenssätze. Ganz extrem, zum Beispiel der klassische Blues-Gitarrist in einer Band wird mit Techno wahrscheinlich nicht so viel anfangen können. Das vielleicht durch seine eigenen Kinder kennen heutzutage. Aber das ist für ihn meistens keine Musik, sondern ja, ich höre ja nicht mal eine Melodie und da kommt ja gar keine Gitarre vor. Also ich will das nur mal so als Extrembeispiel nennen. Für die Zukunft gilt immer das, was es noch nicht gibt oder eine Kombination von Dingen, die man so eher nicht sehen würde. Und das Interessante dabei ist auch, und ich habe also in diesem Jahr mehrere Interviews zu Taylor Swift gegeben. Das Entscheidende ist immer, dass die jeweils jüngste Generation bestimmt die Zukunft der Popmusik. Und das kulturelle Verständnis einer jeweils jüngsten Generation, also die 8- bis 12- bis 14-Jährigen sind das in der Regel, hebt sich deutlich von der nächsten Generation ab. Und zwar sowohl musikalisch, aber besonders optisch und in der Bewertung bestimmter Zusammenhänge. Weil die Frage zum Beispiel bei Taylor Swift ist ja dann immer, ja, da ist ja gar nichts Neues. Also die nächstältere Generation glaubt immer, Dinge zu hören, die sie alle schon mal gehört hat. Bis zu einem gewissen Grad mag das richtig sein, aber für die Swifties, die ja im Wesentlichen jüngere Leute sind, mittlerweile nicht mehr, also das Mainstream ist, aber ursprünglich war das nicht so, weil die haben die Musik, die Taylor Swift macht, nicht von anderen so gehört, vor allen Dingen nicht in dem Gewand und vor allen Dingen nicht in ihrer Person und vor allen Dingen nicht in einer komplett selbstermächtigten jungen Frau. Diese Kombination ist entscheidend. Ich kann das nur für mich selber sagen, als ich 12 war, 1963, Love Me Do von den Beatles. Und damals konnte man beim ersten Album sagen, ich glaube, 60-70% des Albums waren Covers von 50er Rock'n'Rollern. Die Rock'n'Roller sagen, ja, die spielen ja nur nach, das ist ja alles kopiert. Das hat mich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert, weil die sahen viel cooler aus und die haben auch viel cooler gespielt. das war für mich egal, ob das Covers waren. Es gilt für die Rolling Stones übrigens ganz genauso. Die ersten drei Alben waren im Wesentlichen Blues-Covers, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und das kann man für jede Generation fortschreiben. Das ist ja immer die Frage, es sind immer die gleichen Argumente. Da höre ich nichts Neues, das ist alles langweilig und das ist nur laut. Und das ist jede ältere Generation hat die gleichen Argumente parat. Und in zwei Jahren ist das sowieso wieder vorbei. Aber der Zeitstrahl Musik geht immer nur in eine Richtung. Und es ist nichts mehr in zwei Jahren vorbei, sondern es addiert. Es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Dafür sind andere in den Fallen durch die Generationen irgendwann dann weg.
Ich finde das total spannend, was du sagst. Und man muss da ganz genau zuhören, finde ich, bei dem, was du sagst. Weil ein Kritikpunkt, der natürlich kommt, und das wirst du ganz besonders kennen, aus der Generation, aus der du kommst, hast du es gerade schon erwähnt, Hamburger Schule, Dilettantismus, der sozusagen vor sich hergetragen wurde, mit der Annahme oder mit dem Ziel, aus dem Dilettantismus etwas Neues zu erschaffen, was unerwartet ist und quasi dem, was schon dargebracht wurde, neue Aspekte dazu gibt, weil man es halt einfach nicht hervorsehen kann. Und das ist dann der künstlerische Aspekt. Und wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, würdest du sagen, ach ja, das ist ja ganz nett und stimmt auch. Würde ich gar nicht sagen, dass das kompletter Quatsch ist. Aber man muss halt gucken, was sind die innovativen Kräfte in der Musik, die gerade aktuell ist. Und nicht sich die Augen zumachen und verschließen und sagen, ach, das habe ich ja schon alles gehört und das ist alles kalter Kaffee. Sondern zu gucken, was ist denn daran das, was neu ist, aus der Perspektive von denen, die diese Musik konsumieren und daraus dann die Schlüsse ziehen, was die Musik ausmacht. Und das, finde ich, ist tatsächlich eine ganz wichtige und viel zu selten angelegte Analyse-Sicht auf diese Sachen. Das finde ich unglaublich hervorragend. Ich ganz kurz noch, ich hatte letztens hier in dem Podcast, haben wir immer am ersten Montag eines Monats haben wir immer eine News-Folge, und da hatte ich einen so einen Bericht, da gab es eine Forschergruppe in England, glaube ich, die Pop Musik, also ich glaube die Top 10 Musik der Popmusik der letzten 50 Jahre analysiert haben, und die haben festgestellt, die Melodien werden immer unkomplexer und immer einfacher. Und daraus wurde dann nicht von dieser Wissenschaftsgruppe, aber von anderen Journalisten der Schluss gezogen, ja, die Musik wird immer einfacher und immer banaler. Und eine Analyse war, naja, das kann ja sein, aber es sind einfach andere Faktoren, wie zum Beispiel Sound, Klang, Soundkreation, rhythmische Überlagerung in der Musikweise, also wie zum Beispiel gerappt wird, hat nicht mehr so viel mit Melodie, sondern mit Rhythmik zu tun. Und dadurch entstehen diese Verschiebungen, und es ist schon was Innovatives, nur es geht auf eine andere Ebene. Und das ist interessant, diese Perspektive einzunehmen. Das finde ich toll, dass du das so für dich machen kannst.
Ja, das Entscheidende für mich war immer die Beobachtung dessen, was gerade Zeitgeistphänomen ist. Du hast den Dilettantismus angesprochen, der ist in der Tat für viele Musikrichtungen in bestimmten Phasen ein entscheidender Faktor gewesen, auch ein Treiber. Und das ist für mich gar keine Frage, dass das auch eine entscheidende Kraft sein kann. Nur das löst sich dann auch auf irgendwann. Also wenn die dilettantisch begonnene Band 100 Konzerte gespielt hat, dann kann sie nicht mehr dilettantisch sein, weil dann hat sich das, was sie als Stil begonnen hat, manieriert und auch verfestigt und im positiven Sinne auch kanonisiert. Zum Beispiel Punk, was innerhalb der letzten 50 Jahre wahrscheinlich eine der ersten nach der großen Beat-Phase in den 60ern dann die nächste Phase war von dilettantisch spielenden Musikern, hat das ja auch bewusst als Stilelement aufgegriffen. Aber nach 10 Jahren Punk haben sich die Stile verfestigt und es ist einfach so, klingt Punk. Und Green Day war ja dann schon die zweite Welle der gleichen Musik, und da war Punk dann eher Punk-Pop. Also auch wesentlich mainstreamiger, was dann auch zum Vorwurf gemacht wurde, nur das geht gar nicht anders. Und wenn man an The Clash denkt und an die Musiker bei The Clash, die kamen aus der Fusion-Ecke ursprünglich, die dann ganz bewusst diese archaisch klingenden Muster benutzt haben. Aber der Joe Strummer, also Gitarrist, war ursprünglich mal so Jazzrock-Fusion-Gitarrist und hat dann angefangen, innerhalb der Band anders zu klingen zu wollen und anders zu arbeiten. Also das ist ja nicht so einfach, sondern das sind ganz unterschiedliche Muster, die da eine Rolle spielen. Und meint damit, es gibt nicht diese Einheitlichkeit, sondern es sind sehr, sehr viele, wenn man sich die Biografien der einzelnen Leute dann im Nachhinein anguckt, dann ist es sehr unterschiedlich. Und wenn man an die Toten Hosen denkt, die haben halt über viele, viele Jahre und Jahrzehnte einen eigenen Stil begründet, geprägt und natürlich durch Campino eben auch, der ja der Haupttexter der Band ist, eben dann auch bestimmte Punchlines, die eben für nicht nur für eine Szenerie, sondern für die Nation eine ganz wichtige Rolle gespielt haben und eine ganz wichtige Rolle spielen bis zum heutigen Tage.
Und also die Toten Hosen sind ja da und tatsächlich für das, was du sagst, ein super Beispiel, wenn man die Anfänge sich anhört, die ja wirklich noch relativ einfach und simpel sind, und wenn man sich dann sowas wie Tage wie diese anhört, das ist ja so weit entfernt von Dilettantismus und so perfekt produzierte Popmusik, dass es quasi unterschiedlicher nicht sein könnte. Und da zeigt sich das ja sehr gut dran. Das ist super spannend, dir zuzuhören. Einfach das ganze Wissen, was du hast, und nicht nur das Wissen, sondern auch, man spürt, wie viel Gedanken du dir über diese Sachen auch machst. Dass du das nicht einfach nur konsumierst und hinnimmst, sondern dir auch wirklich darüber Gedanken machst und das reflektierst. Das ist super toll zu hören. Wer da mehr hören will, da kann ich empfehlen, jeden Samstag hast du beim SWR 2 eine kleine Sendung, ein Podcast, Erklär mir Pop. Das sind kurze Folgen, kürzer als die hier. Sehr schön zu hören, und da gehst du genau auch auf solche Themen ein. Also wenn man da mehr hören will, kann man das gerne machen. Die Links natürlich findet ihr wie immer unten in den Shownotes, auch zu den Folgen, die ich gerade erwähnt habe, aber auch zu den Sachen, die der Udo macht und gemacht hat. Ich würde gerne noch einen Themenbereich noch mal kurz zumindest angreifen, weil mich das auch interessiert in diesem ganzen Zusammenhang mit deiner Tätigkeit als Dozent. Weil ich glaube, ein Aspekt, der dir auch wichtig war, war nicht nur die Kreativität, das klang gerade auch so an, sondern auch die Bedingungen für Musiker und Musikerinnen in der Musikbranche. Also Professionalität, Organisation, Selbstvermarktung und all diese Dinge. Was ist dir da wichtig und wie würdest du das bewerten?
Ja, natürlich, um das nochmal klarzustellen, das Center ist immer die Musik und die Kreativität in der Musik und die Entwicklung der eigenen Musikerpersönlichkeit. Dazu kommt aber neben dem musikalischen Know-how und so weiter, kommt eben die Seite dessen, dass ich mich als freiberuflicher Künstler, Künstlerin in einem Markt bewege. Da kann ich nichts gegen machen. Ich kann zwar behaupten, das ist nicht so, aber ich möchte ja Konzerte spielen. Das wäre mal die kleinste Größe dabei. Wenn ich dann aber Konzerte spiele, möchte ich möglicherweise auch veröffentlichen. Das hat heute bestimmte Zusammenhänge. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass ich mich mit meinem eigenen Profil gegenüber den 100.000 anderen, die täglich bei Spotify irgendwie downloadet werden oder abgeloadet werden, dass ich mich da abheben muss und dass ich etwas entwickeln muss, was andere Leute hören wollen. Dafür gibt es Unterstützung von Fachleuten, und das ist ein entscheidender Zusammenhang, den alle, zum Beispiel alle Studierenden in der Pop-Akademie im künstlerischen Zusammenhang auch erleben. Das heißt, Music Business ist in den beiden ersten Semestern im Bachelor und dann auch danach durchaus ein wichtiges Thema, ungefähr 20%. Ich glaube, dass diese Fähigkeiten und die Kenntnisse dazu extrem wichtig sind. Das heißt nicht, wir müssen alle mainstreamig sein, sondern wenn ich mich entscheide, in einem Indie-Zusammenhang oder in einem Counterculture-Zusammenhang zu positionieren, dann kann ich es sehr bewusst machen und dann kann ich es auch sehr bewusst machen, zum Beispiel dadurch, dass ich vielleicht sogar so weit gehe und sage, ich veröffentliche selber, ich mache mein eigenes Label, ich lasse da gar niemanden dran. Dafür gibt es zahlreiche, auch erfolgreiche Beispiele aus der Pop-Akademie oder erfolgreiche Kollaborationen, die entstanden sind in dem Zusammenhang. Ich will mal zwei, drei Beispiele geben. Alice Merton, die wahrscheinlich jeder kennt, No Roots, war ja 2017 eine Riesennummer, ist ja schon ein bisschen her. Alice ist bis zum heutigen Tage erfolgreich. Viele Musikerinnen und Musiker würden sich freuen, wenn sie so eine Karriere hätten und schon mal bei Coachella gespielt hätten oder woanders. Das ist bei ihr durchaus ein Teil ihrer Karriere, auch ihrer Live-Karriere bis zum heutigen Tag, die international ist. Interessanterweise, jenes No Roots und drei andere Nummern waren damals quasi als EP produziert. Und die Band ist in der ersten Runde shoppen gegangen. Das nennt man so, wenn man zum Beispiel bei größeren Labels seine Sachen vorspielt und mal gucken geht, ob da irgendwas passiert, also in der Veröffentlichung bekommt. Das ist damals nicht passiert. Da waren zusammen Alice, der Paul Grauwinkel, der im Studium in der Pop Academy parallel Musikbusiness studiert hat. Die waren, haben auch in einer WG gewohnt und die komplette Band, die zum großen Teil bis zum heutigen Tage gleich ist, im Übrigen. Und dann haben die Musikerinnen und Musiker, also Alice, Paul und die Musiker, sich entschieden, wir machen das selbst. Da mussten sie alle Kröten zusammenkratzen, die sie hatten, um eine eigene Veröffentlichung in Gange zu bringen. Das hat aber geklappt und sie waren auch dann damals in der Lage, darüber hinaus dann in anderen Territorien, zum Beispiel in den USA, dann auch mit entsprechenden Labels Dinge abzuschließen, Marketing-Zusammenhänge und eben auch Vertriebsdeals. Und dann ist das Ding Nummer 1 gegangen in den USA. War ja eine Nummer 1 Airplay, also nicht Nummer 1 in den Verkaufscharts, aber in Airplay-Charts. Und es war ein Riesenhit. Und international, überall. Das sichert bis zum heutigen Tage Alice, dem Management und der Band regelmäßige Auftritte, Konzerte international auf allen großen Festivals und mit eigenen Clubtouren, auch in den USA. Da ist gerade eine Clubtour abgeschlossen worden, glaube ich, war im Frühjahr in den USA, auch in New York, ausverkaufte Konzerte. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie Dinge sich entwickeln können aus dem eigenen Zusammenhang und mit dem Verständnis, wie man sowas machen kann. Da hätte keiner damit gerechnet, dass das so eine große Nummer wird. Aber es funktioniert ganz offensichtlich. Ein anderes Beispiel wäre Get Well Soon. Komplettes Indie-Projekt. Konstantin Gropper, kennen wir alle, europaweit bekannte Band. Und er mit seinen Produktionen auch für Netflix und viele andere. Und das Management, Charaktermanagement, ist auch aus der Pop-Akademie entstanden. Peter Putz und etliche andere Musik-Business-Studierende haben die Agentur gegründet und sind bis zum heutigen Tage erfolgreich. Konstantin ist einer der wichtigen Künstler, aber Mine zum Beispiel auch, die da dabei ist, die auch Pop Academy Absolventin ist. Also das sind ganz unterschiedliche Dinge und man kann daran sehen, ich habe jetzt bewusst diese drei Beispiele ausgewählt, weil auf der einen Seite Mainstream, kommerziell erfolgreich, auf der anderen Seite komplett Indie, Counterculture-mäßig. Und es geht immer darum, wie ich mich selber positionieren möchte, dass ich eine klare Position dazu finde. Wenn ich möglicherweise sage, ich will überhaupt diesen Mainstream-Erfolg nicht, dann brauche ich aber eine klare Vorstellung von, was ich dann will und wie ich das hinbekommen möchte, weil da sind möglicherweise auch, was marketingmäßig anliegt, auch andere Mechanismen, andere Wege, wie ich mich selber in der Öffentlichkeit darstellen will, erforderlich. Und das muss ich mir bewusst machen, wie das funktionieren kann. Und das ist vor allen Dingen ein Bewusstmachungsprozess innerhalb des Studiums in der Popakademie. Und ich würde auch sagen, heutzutage darüber hinaus. Man kann vieles davon learning by doing lernen. Nur das dauert viel, viel länger. In der Popakademie kann ich in einen Beschleuniger, so dieses Studium ist da auch ein Beschleuniger, innerhalb von 3 Jahren alle diese Informationen bekommen und dazu noch die Leute, die das auch hochprofessionell betreiben, die dann Dozierende sind, die oftmals ja auch nur 3-4 Jahre älter sind, wenn überhaupt, manchmal sogar gleich alt. Und das ist natürlich super, solche Dinge dann auch so schnell mitnehmen zu können. Und das halte ich einfach für entscheidend heutzutage. Ne? Und es gibt natürlich, wie wir auch alle wissen, neben der ersten Reihe, also dem, ich bin selber der Künstler, ich stehe vorne auf der Bühne, ich spiele Coachella oder was auch immer, gibt es aber die Jobs alle in der zweiten Reihe, sowohl als Side-Musician, aber genauso im Business. Und alle oder als Producer oder als Master Engineer und so weiter. Alle diese Dinge sind ja denkbar.
Was man dabei, glaube ich, auch nicht verkennen darf, was auch immer mal wieder sich zeigt, ist, dass sowas wie die Popakademie oder auch in Dinkelsbühl der Studiengang, dass das einfach auch Netzwerkgeber sind, wenn man jetzt aus irgendeinem Landkreis kommt, wo man vielleicht diese Netzwerke nicht hatte in dem Maße. Ich hatte hier den Pascal Thielen zum Beispiel jetzt gerade im Interview, der bei Art of Drumming gerade sehr erfolgreich ist, der auch sagt, ja, erst durch Studium hat er eigentlich angefangen, richtig in Bands zu spielen. Und das lag nicht daran, dass er vorher nicht wollte, sondern es war halt einfach auf dem Dorf, auf dem Land, waren keine anderen Musiker, die auf seinem Niveau irgendwie spielen konnten. Und da hat er dann über den Studiengang Leute gefunden, mit denen er das machen konnte. Und ich würde auch behaupten, früher war es so, weil es gibt ja viele Kollegen auch aus deiner Generation, die nicht studiert haben. Nehmen wir einen Bertram Engel, nehmen wir einen Kurt Kress, nehmen wir einen Armin Rühl, die alle auch erfolgreich geworden sind, die einen anderen Weg gewählt haben, weil sie auch gar nicht die Möglichkeiten hatten, so zu studieren, das, was sie wollten und das zu machen, was sie wollten im Studium. Dann gibt es Leute wie jetzt beispielsweise dich, den Michael Küttner oder Willi Ketzer, die diesen Weg gegangen sind. Heute ist es aber so, dass man fast alle Angebote als Schlagzeuger auch bekommt, genau das im Studium zu machen, was man will. Und ja, es gibt auch heute noch genug Beispiele von Kollegen und Kolleginnen, die erfolgreich sind, auch ohne Studium, Flo Dauner beispielsweise, you name it. Aber eben auch immer mehr, die diesen Studiengang gegangen sind oder den Studienweg gegangen sind und danach erfolgreich sind oder währenddessen auch erfolgreich waren. Darum finde ich das so super. Ich habe jetzt noch eine Frage, weil wir sind schon hier lange unterwegs, viel länger als gedacht. Wobei ich habe so ein bisschen geahnt, weil, wie gesagt, die Chance, mit dir sprechen zu können, ist halt einfach unfassbar gut. Die Frage, die ich hätte, wäre: Diese ganze Professionalisierung des Studiengangs und der Art und Weise, wie man Musik, Popmusik lernen kann, hat das was an den Arbeitsbedingungen für Musiker verändert? Haben die sich gebessert?
Also nach meiner Meinung haben sich die Arbeitsbedingungen insofern verändert und möglicherweise verbessert, als Musiker heutzutage am Anfang schon durch die Studiengänge sehr viel genauer wissen, welche Verträge sie wann unterschreiben und wo sie lieber erstmal abwarten sollten, um es mal so ganz grob zu sagen. Das ist sehr individualistisch, aber das ist eine Möglichkeit. Gleichzeitig, niemand steigt zweimal in den gleichen Fluss. Also die Arbeitsbedingungen vor 30, 40 Jahren waren grundsätzlich sowieso ganz andere als heutzutage für Musikerinnen und Musiker. Wer hätte gedacht vor 30 Jahren, dass das Live-Geschäft heute für viele Musiker eigentlich die entscheidende Einnahmequelle ist? Und ich spreche auch von vielen Live-Bands und so weiter und Recorded Music eigentlich, wie wir sehen bei Spotify, keine also keine Umsätze mehr erzielt. Es sei denn, ich bin bereits sehr groß und sehr, sehr wichtig, dann erzielt es wahnsinnig hohe Umsätze. Aber in allen anderen Zusammenhängen nicht. Also die Situation hat sich völlig verändert. Das bedeutet aber, insgesamt gibt es sehr viel mehr Unterstützungsangebote. Denken wir an die Initiative Musik, denken wir an das Music Board in Berlin, denken wir an das, was wir mit Popland gerade in Baden-Württemberg aufbauen, also eine Neustrukturierung der Popförderung, denken wir an die Popakademie selbst, die ja nun schon 20 Jahre da ist und so als selbstverständliche Einrichtung heute gesehen wird. Aber das gab es eben vor vielen Jahren nicht, die Möglichkeit, sich so zu bewähren. Und darüber hinaus natürlich auch Stipendienmöglichkeiten aus allen möglichen Bereichen, die heute durchaus da sind und die sich auch gerade in Baden-Württemberg mit dem Popland noch mal weiterentwickeln werden für die Zukunft. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, positiv gesehen, ja, jeder kann veröffentlichen heutzutage. Ich bin als Musikerin, als Musiker nicht unbedingt auf ein Label angewiesen, auf eine größere Tonträgerfirma, wie man früher gesagt hat, also einen, der veröffentlicht. Ich kann das selber machen, aber ich muss natürlich gleichzeitig ganz viele Dinge tun. Ich brauche eine Booking-Agentur, ich brauche möglicherweise eine Marketing-Agentur, also Social Media vor allen Dingen, mittelfristig. Das macht die Sache komplexer und komplizierter. Und gleichzeitig habe ich aber auch dadurch mehr Freiheiten. Das, was es schwieriger macht, ist, dass sehr viel mehr Angebot da ist als früher, aber auf einer anderen Ebene als früher. Das heißt, es sind einfach viel mehr Veröffentlichungen da bei Spotify, bei Deezer und so weiter. Und mich durchzusetzen ist extrem schwierig. Und das betrifft eben auch die Einnahmemöglichkeiten. Aber auch da ist wieder die Palette sehr viel größer als früher, weil und Popmusik ist eben ja nur zum einen Teil die Musik, zum anderen Teil die Persönlichkeit der Künstlerin, des Künstlers, die durch die Musik transportiert wird. Es ist ein entscheidender Faktor. Und darüber hinaus aber auch alles, was an Optik, an Image, an Video, an Performance auf der Bühne dargestellt wird. All dieses wird zu einem oder ist ein Paket, ist ein die künstlerische Aussage. Und da sind wir heute natürlich sehr viel weiter als vor 30, 40 Jahren. Oder die Dinge sind einfach selbstverständlich. Und für eine jüngste Generation, wir sprachen über Taylor Swift, da kann man es nämlich deutlich hören und sehen, was das beinhaltet. Und es ist sehr viel mehr als Musik. Und das sehe ich positiv. Du merkst, ich bin da eher von positiver Natur und nicht so sehr im Jammertal. Das sehe ich nämlich überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, auch da kann ich auch extreme Positionen aus einer Counterculture-Perspektive gehen. Und ich kann nur alle ermutigen, wenn in meinem Bauch die Wut so groß ist, dann muss ich das ausleben. Und dann ist das auch richtig so.
Das ist cool. Finde ich erstmal so cool. Ich finde es auch toll, dass ich höre, dass du nach wie vor mit Leib und Seele Musiker und Künstler bist. Das höre ich aus all dem, was du sagst. Ich gieße trotzdem noch mal etwas Wasser in den Wein und würde sagen, trotzdem bleiben die Verhältnisse für die meisten Musiker prekär in den Arbeitsverhältnissen. Sich durchzusetzen am Markt, hast du schon gesagt, ist schwierig. Es hört sich jetzt sehr gut an. Man könnte fast meinen, ich gehe zur Popakademie, danach bin ich ein gemachter Künstler und kann davon gut leben. Ganz so ist es leider nicht. Es gibt das Problem, dass an Hochschulen die Dozenten teilweise schlecht bis gar nicht bezahlt wird. Man spricht dann öfters mal an der Hochschule, dass man sowas für die Vita macht, also für den Lebenslauf, und da wirklich schlecht bezahlt wird. Ich habe Kollegen, die quasi das Dozentensein an der Uni abgebrochen haben, weil sie halt so schlecht bezahlt wurden für den Aufwand, den sie da betreiben. Das sind ja Sachen, die dir trotzdem aber nicht gefallen können und die du wahrscheinlich auch im Musikbeirat anprangerst in der Politik.
In der Tat ist das ein ewiger Kampf, das muss man einfach auch so sagen. Die prekäre Verhältnisse für Künstlerinnen und Künstler sind und bleiben ein großes Thema. Was ich vorher gesagt habe, habe ich nur vor dem Hintergrund gesagt, dass Dinge besser sind als vor 20 oder 30 Jahren. Das heißt nicht, dass sie gut sind. Und ich glaube auch, dass da noch viel zu machen ist. Ich sehe auch, dass, und da darf ich die Popakademie an der Stelle mal ausnehmen, weil die Popakademie hat immer ihre Dozierenden im Vergleich gut bezahlt. Aber in der Tat, und wir beim Deutschen Musikrat bereiten wir solche Dinge gerade vor, die eben dann auch Untergrenzen für Unterrichtstätigkeiten als Empfehlung aussprechen werden. Und die liegen in der Regel, diese Empfehlung liegen über den Sätzen, die üblicherweise an vielen Einrichtungen bezahlt werden. Das sind aber zweischneidiges Schwert. Ich will das aber jetzt nicht vertiefen. Aber da siehst du mich komplett auf der Seite der Musikerinnen und Musiker. Das ist gar keine Frage. Das gleichzeitig das Problem ist dann die andere Seite, ist die, dass Künstlerin zu sein, zumindest in einer gewissen Phase erstmal auch bedeutet, dass ich für mich selbst meine Idee so finden muss, dass ich sie auch für ein Publikum kanalisieren kann. Und dabei spreche ich nicht von, du musst mainstreamig denken. Nein, ich muss nur für mich den richtigen Kanal finden, mit dem ich mich selber erstmal identifiziere und dann in einem nächsten Schritt auch wie die Wege finden, mein Publikum damit zu erreichen, das ich gerne aufbauen möchte. Und da zwangsläufigerweise braucht das ein paar Jahre, in denen ich möglicherweise noch nicht so viel Geld verdiene. Das geht damit einher. Und damit sage ich nicht, ja, jeder muss erstmal paying the dues. Aber diese Findungszeit, die ist erforderlich, um genau das hinzubekommen. Und gleichermaßen gibt es ja durchaus verschiedene Modelle, wie in einer solchen Phase unterstützt werden kann. Und da muss man sowohl an Stipendienzusammenhänge denken, aber ganz genauso eben an möglicherweise staatliche Mittel, die dafür zur Verfügung stehen müssen, um diese Wege auch gehen und möglicherweise auch beschleunigen zu können. Wir sind haben einen sehr guten Ansatz. Also wir sind im Moment auf einem sehr guten Weg und ich glaube und hoffe, dass wir da noch sehr viel mehr erreichen können.
Das hoffe ich auch, vor allem bei der politischen Situation, die sich vielleicht auch gerade leicht verändert und oft in so welchen Situationen nicht so rosig ist für die Kunst. Da wird doch manchmal gerne gespart. Hoffen wir trotzdem, dass du da als starke Stimme weiter tätig sein kannst und für uns quasi kämpfst. Ich würde jetzt zum Abschluss noch kurz eben eine Sache machen. Und zwar habe ich hier immer 10 Fragen, die ich stelle. So eine Schnellfragerunde. 2 unterschiedliche Sachen. Du musst dich für eine entscheiden. Es gibt 2 Fragen, wo es mehr Auswahlmöglichkeiten gibt. Ich fange mal an. Snare oder Bassdrum?
Bassdrum.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Pause oder Noten?
Pause.
Wein, Bier oder keins von beiden?
Keins.
Laut oder leise?
Laut.
Laid back on top oder upfront?
Laid back.
Ride oder Hi-Hat?
Hi-Hat.
80 oder 180 BPM?
Sowohl als auch.
Vergangenheit oder Zukunft ist die letzte Alternative.
Gegenwart.
Die Gegenwart. Sehr gut. Dann zum Schluss die letzte Frage, die ich dir, noch 2 kurze Fragen fällt mir gerade auf. Gibt es eine Sache, die du gerne noch erreichen wollen würdest, die bislang noch nicht so geschehen ist und Wirklichkeit geworden ist?
Nur in der Gegenwart leben.
Das passt ja. Und die allerletzte Frage, hast du noch einen Musiktipp, den du gerade hättest? Muss nicht aktuell sein, kann irgendwas sein.
Second Line Grooves.
Second Line Grooves, generell. Sehr gut. Ja, lieber Udo, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Das ist wirklich eine Ehre gewesen und ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dir. So viel Erfahrung und so viel Wissen und ja, all das, was du gesammelt hast. Das ist Wahnsinn, das hier einmal so im Podcast abrufen zu dürfen. Das ist für mich wirklich eine Riesenehre gewesen und ich will mich recht herzlich bedanken bei dir, dass du hier bereit warst, im Podcast Rede und Antwort zu stehen.
Ja, es freut mich auch sehr, Felix. Alles Gute dir und wir sehen uns wieder, denke ich.
Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das Gespräch nochmal fortführen können. Es gibt da noch genug Themen, die man beackern könnte und das hoffe ich. Vielleicht hast du ja auch demnächst wieder etwas mehr Zeit, wobei ich mir das bei dir kaum vorstellen kann. Und dann lässt sich vielleicht sowas finden. Für alle, die zugehört haben bis hierhin, vielen lieben Dank, dass ihr den Podcast so schön und gerne und lieb unterstützt. Es wäre mir eine Freude, wenn ihr den Podcast teilen würdet und vielleicht dem einen oder anderen Bescheid sagen würdet, dass hier interessante Sachen zu hören sind. In dem Sinne sage ich vielen lieben Dank, lieber Udo, und bis bald. Ciao.
Tschüss, Felix.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.